Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Mark Williams und Judd Trump bestreiten das Finale des Saudi Arabia Masters und sie haben sich auf unterschiedliche Art und Weisen qualifiziert. Darüber müssen wir sprechen, natürlich hier bei Total Clearance. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, der Macher von Total Clearance, Christian Oehmicke. Hallo Christian.
Hallo Andreas.
Wir haben in den letzten Tagen immer so ein kleines bisschen nicht lustig gemacht, aber wir haben schon so gedacht, Mensch, der Mark Williams, wenn der gut umsorgt ist und wenn man sich um ihn kümmert und wenn er ein schönes Zimmer hat und das Frühstücksbuffet und das Abendessenbuffet gut ist, dann kann er zu seinen besten Leistungen kommen. Dass ihn das jetzt ins Finale hier spült bei Saudi Arabia Masters in Riyadh, damit hatte man vorher vielleicht nicht unbedingt gerechnet, aber er hat sich hier in allerbester Form gezeigt und hat gegen Si Jiahui am Abend extrem gut gespielt und das Ganze souverän gewonnen und ist ins Finale eingezogen.
Ja, also das ist schon grandios. Mit Dönerteller und Rollator wurde er heute in die Arena geleitet und mal eben 200.000 Pfund, die er jetzt in der Tasche hat. Also er wird damit am Montag oder beziehungsweise nach dem Turnier, egal was passiert, schon mal mindestens die Nummer 6 der Weltrangliste wieder sein. Kann sich in den Top 16 jetzt wieder häuslich einrichten für mindestens, naja, sagen wir mal anderthalb Jahre wahrscheinlich. Wenn er den Titel holt, würde es sogar noch weitergehen, dann würde er sogar Ronnie O'Sullivan verdrängen von der 4 und auf die 4 gehen. Aber das ist schon grandios. Also diese Ruhe, die der ausstrahlt, diese unfassbare Gelassenheit. Also das ist ja, der kann einen schwachen Stoß am Tisch spielen oder einen grandiosen, wie jetzt im letzten Frame da diesen einen. Und Si Jiahui, der wird auf den gleichen Gesichtsausdruck treffen und genau das wird Judd Trump dann morgen auch. Und genau das macht Mark Williams halt auch einfach so gefährlich, weil du den nicht zu fassen kriegst an seinen Nerven, an seiner Form, also einfach, den kriegst du im Kopf nicht zu packen. Und das ist unfassbar stark, das ist unfassbar gut. Und wenn es dann noch spielerisch bei ihm läuft, wie es ja auch diese Woche der Fall ist, dann ist das einfach eine Augenweide. Also war ein richtig tolles Halbfinale heute. Also alle beide Matches meine ich jetzt. Mhm. Und da können wir uns morgen auf ein richtig tolles Finale hoffentlich gefasst machen.
Dann lass uns doch mal sprechen über das Halbfinale von Mark Williams gegen Si Jiahui, weil es ging relativ gut gleich los für ihn und er ist eigentlich so gestartet, wie er immer gestartet ist. Er hat zwar den ersten Frame verloren, Si Jiahui ist mit einem Century Break angefangen, aber zum Mid-Session-Intervall war irgendwie die Lok schon auf dem richtigen Gleis.
Ja, also wirklich, die beiden haben sich nicht lange mit Safeties aufgehalten heute. Also wer eine Stunde vom Match verpasst hat, der hat eigentlich ja so knapp zwei Drittel des Matches schon mal liegen lassen. Also die haben einfach nur nach vorne gespielt. Si Jiahui startete ja mit dieser tollen 116 und dann kamen vier richtig starke Frames von Mark Williams, in denen Si Jiahui ab und an mal so eine Mini-Chance bekam, die er sich dann aber auch teilweise hart erkämpfen musste oder halt einen riskanten Einsteiger versuchen musste. Und Mark Williams ein hohes Break nach dem anderen. Im dritten Frame hat er zwar nur irgendwas um die 40 Punkte da gezeigt, aber hat am Ende dann auch ausgereicht, um den Frame sicher zu machen. Und auf einmal führt er mit 4:1, ohne dass jetzt wirklich allzu viel Spielzeit vom Tisch genommen wurde. Und dieser 1:3 Rückstand für Si Jiahui zur Pause und dann ja am Ende dann letztlich auch ein 1:4 Rückstand, der war dann im Prinzip auch schon zu hoch. Es gibt kaum Spieler, die das so gut dann auch verwalten können wie Mark Williams. Da gibt es noch ein paar andere, Ronnie O'Sullivan, Judd Trump würden mir da jetzt noch einfallen, die so gut dann auch eine frühe Führung oder eine hohe Führung verwalten können wie Mark Williams. Si Jiahui kam nochmal ran mit einer 67 und hat dann den endgültigen Sargnagel bekommen im siebten Frame, als er eine sehr riskante Rote probiert hat, beziehungsweise die dann eben klapperte in der Tasche und er die genau im Tascheneinlauf liegen gelassen hat. Hätte er safe gespielt, hätte es vielleicht nochmal eine Chance gegeben, aber gut, hinterher ist man immer schlauer. Mark Williams hat den Tisch dann abgeräumt mit einer sehr starken 31er Clearance oder was es dann war. Die letzte schwarze war da auch nochmal sehr stark, die musste nämlich an der Bande entlang spielen und damit war das Match eigentlich gelaufen. Si Jahoul konnte dann sein Können zumindest nochmal zeigen mit einer 136, die er direkt aus dem ersten langen Einsteiger herausgespielt hat. Eine tolle Total Clearance, tolles Break. Aber ja, der Schaden war dann angerichtet. Mark Williams legte gleich im nächsten Frame eine grandiose Safety vor, aus der CJ Hui zweimal nicht sicher rauskam und dann schon verwarnt wurde von Kevin Dabrowski, der dann auch ein bisschen wirre Bilder zurücklegen musste auf dem Tisch, weil CJ Hui dann ein Escape über zwei Banden versucht hatte und das Bild dann um Pink rum ein bisschen zerstört hat jeweils. Beim dritten Mal wurde er dann gewarnt und er musste dann einen nicht sicheren Safety-Versuch probieren und aus dem resultierte dann die Chance für Mark Williams, die der nutzte zu einem 80er-Break, am Ende dann auch noch ganz gentlemanlike einen Foul zugab, was der Schiedsrichter gar nicht gesehen hatte, sonst wäre es eventuell noch ein Century gewesen, da waren dann nämlich alle mal eben kurz verwirrt, warum Mark Williams aufhört zu spielen und CJ Hui die Hand schütteln will oder darauf wartet, dass CJ Hui nochmal an den Tisch kommt, was er natürlich bei 92-6 dann nicht mehr machen würde. Aber tolle Szene dann auch nochmal zum Ende und am Ende letztlich ein souveräner 6-3 Sieg und ich könnte mir vorstellen, dass Mark Williams morgen sogar den Titel holt und jetzt nicht, weil er irgendwie so grandios in Form ist, sondern weil dieser Titel und diese ganze Story diese Woche, wir haben es ja glaube ich jetzt die letzten Tage schon ein paar Mal gesagt, das würde einfach so wie die Faust aufs Auge auch einfach zu ihm passen. Und deshalb würde mich das nicht wundern. Also nach heute vielleicht nicht unbedingt der Favorit im Match gegen Judge Trump derzeit, aber ausschließen würde ich es tatsächlich nicht.
Er hat für seinen WM-Titel 2018 495.000 Pfund bekommen. Inflationsbereinigt ist das heute sicherlich noch ein bisschen mehr, aber 500.000 Pfund wäre dann die höchste Börse, die er bekommen hat. Das hat er auch nicht als Amateurboxer bekommen. Ich habe das große Glück, so alt zu sein, dass ich quasi Mark Williams' komplette Karriere im Fernsehen sehen konnte. Mitte der 90er ging es dann ja auch los mit dem Sportkanal, / Eurosport, die Snooker übertragen haben und eigentlich kenne ich ihn seitdem. Es ist ja keine hohle Phrase, wenn man sagt, der war immer so. Der war immer so cool. Er hat natürlich vielleicht früher unter einem größeren Druck gestanden, weil er da zur absoluten Weltspitze gehörte und weil er da etwas zu beweisen hatte. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, so seit so 15 Jahren, auch vielleicht auch schon nach seinem zweiten WM-Titel, dass er das Gefühl hatte, ich muss hier niemandem mehr was beweisen. Ich habe bis jetzt schon eine sehr, sehr gute Karriere gehabt und alles das, was jetzt noch kommt, ist eine Zugabe und ich möchte einfach erstmal eine gute Zeit haben. Und das, finde ich, macht er wie kein anderer auf der kompletten Snookertour.
Das ist auch tatsächlich so und was ja viele Leute dann immer ganz gerne vergessen, wenn man so John Higgins, Ronnie O'Sullivan und Mark Williams in einem Zug nennt bei den 92ern, ist ja, dass er der Älteste ist von den dreien. Ja. Das heißt, immer wenn er einen Titel holt, ist er dann gleich mal der älteste Spieler, der das schafft. Ronnie O'Sullivan ist ja über ein Jahr oder knapp ein Jahr jünger. John Higgins, glaube ich, 2 Monate oder 3 Monate oder so. Also da ist nicht mehr so viel dazwischen. Aber bei John Higgins sieht man den Verfall, sage ich jetzt mal, ein bisschen zu hoch gepusht. Der ist ja auch immer noch in den Top 16, also ja, sagen wir mal, den langsamen, das langsame Runterkommen von der Form sieht man bei ihm ja dann schon. Bei Mark Williams hatte man ja das Gefühl, bis er dann aus dem Nichts kommend ja diesen WM-Titel dann holte, nachdem er ein Jahr zuvor ja seine Karriere schon beenden wollte, von seiner Frau überredet wurde, weiterzumachen und dann ja im Grunde diese komplette Lässigkeitshaltung übernommen hat, die sich ja ehrlicherweise schon so ein bisschen durch seine Karriere zieht, aber in der Form er ja jetzt tatsächlich erst seit dem dritten WM-Titel zeigt. Und seitdem ist der nochmal so viel gefährlicher geworden. Spielerisch war ja da sowieso wenig dran auszusetzen und so wie der, das ist einfach toll. Da gibt's nichts anderes zu sagen. Und wenn der morgen den Titel holt als 49-Jähriger, der wird nächstes Jahr 50. Das heißt, der wird mit 50, eventuell auch mit 51 noch in den Top 16 der Weltrangliste stehen. Das ist eine überragende Karriereleistung. Da brauchen wir jetzt nicht groß drüber reden. Also ist einfach wirklich toll. Und egal, ob er dann den Titel morgen holt oder nicht, Mark Williams schon jetzt dann eine der Geschichten des Turniers. Mal wieder.
Das, was er unterlassen sollte, ist nackt zur Pressekonferenz zu erscheinen. Also das würde ich ihm in Riad nicht unbedingt raten.
Ich glaube, da wurden jetzt auch wenig Wetten drauf angeschlossen. Aber ich bin sicher, so wie er umsorgt wird, gäbe es auch genug Leute, die dann ein Handtuch tragen würden um ihn rum. Also da mache ich mir wenig Sorgen.
Er ist tatsächlich der Älteste, März 75, John Higgins Mai 75 und Ronnie O'Sullivan das Nesthäkchen Dezember 75, die 92er. Ja, das ist Mark Williams, der mit 6-3 gegen CJ Hui gewonnen hat. Und er trifft auf Judd Trump und der hat heute wahrscheinlich im Match der Woche gegen Sean Murphy mit 6-5 gewonnen. Und ja, Sean Murphy hat das verloren, aber für mich ist er der heimliche Sieger der Woche, weil so wie er sich heute in dieses Match dann nochmal festgebissen hat, wie er aus diesem nach dem Mid-Session-Intervall klar aussehenden Spiel rausgekommen ist und daraus ein Match gemacht hat. Chapeau und für mich ist Sean Murphy der Sieger der Herzen in dieser Woche.
Es ist für mich auch die Leistung der Woche, jetzt schon. Und zwar die Leistung der Woche ist für mich, sind für mich die 30 Sekunden nach dem Match, als Sean Murphy seine Miene aufrechterhalten konnte. Und eigentlich, glaube ich, also zumindest wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, hätte ich gerne Judd Trump das Kühl mal so richtig über den Schädel gezogen. Das hat Sean Murphy nicht gemacht, sondern hat gelächelt, hat nette Worte noch für Judd Trump gefunden. Also das rechne ich ihm sehr hoch an. Denn nach diesem Match, was wirklich ein grandioses Halbfinale war zwischen zwei Spielern, die sich davor über mehrere Stunden alles abverlangt haben, dieses Match hatte ja im Prinzip alles, bis auf ein Century, sagen wir mal, was Snooker so groß macht. Wir haben hohe Breaks gehabt, wir haben fantastische Safety-Duelle gehabt, wir haben Frames gehabt, die der eine schon sicher hatte, die sich der andere dann noch geholt hat. Wir haben grandiose Dramatik gehabt in einem wirklich Entscheidungsframe, der, naja, vielleicht nicht ganz an die beiden WM-Halbfinal-Entscheidungsframes vor ein paar Jahren rankommt, aber schon ähnlich war an Dramatik, also das war fantastisch. Und es hat lange Zeit nicht danach ausgesehen, wie du da schon gesagt hast, zur Pause oder eigentlich auch kurz vor der Pause, sagen wir mal, sah das Match so aus, als wenn es klar wieder mal an Judd Trump gehen würde. Der führte 3-0 ungefährdet nach unter anderem zwei hohen Breaks und einfach einer unfassbaren Lochsicherheit, die Sean Murphy da sehr früh vor Probleme stellte. Also der hat nicht allzu viel falsch gemacht, der Sean Murphy, in den ersten drei Frames. Judd Trump war einfach nur Welten besser und also einfach diese Präsenz am Tisch war einfach wieder da bei Judd Trump. Dann kam ein 65er Break von Sean Murphy im vierten Frame, was das Match nicht nur mit 1-3 in die Pause brachte, sondern Sean Murphy so ein Stück weit auch Sicherheit gab, denn mit einem 0-4 gehst du dann, glaube ich, nochmal anders raus. Und prompt wurde das Match dann auch ein bisschen nicht zerfahrener, aber deutlich taktischer. Sean Murphy ist da sehr viel auf konsequentes Safety-Spiel umgestiegen zu dem Zeitpunkt. Und was man bei Judd Trump dann auch gemerkt hat, der ist riskantere Bälle deutlich seltener angegangen ab diesem Zeitpunkt. Also was sich bei Judd Trump ja ohnehin schon die ganze Zeit jetzt so durchzieht, ist, dass er ja die Splits nicht mehr so brachial spielt, wie er das früher gemacht hat, sondern ja jetzt auch, so wie das Ronnie O'Sullivan und John Higgins ja so genial können, immer über diese kleinen Kontakte rund um den Pulk sich rote nach und nach rauszieht. Das ist ja wirklich eine Spielstilveränderung bei Judd Trump, die man jetzt in den letzten Monaten beobachten konnte, dass er dann nicht mehr einfach relativ schnell auf einen brachialen Split drauf geht, sondern da deutlich sicherer und damit risikoärmer, aber auch natürlich anspruchsvoller spielt. Und das hat man dann gemerkt bei beiden und dann wurde das Match auch unfassbar intensiv. Was mir bei Judd Trump dann aber auch gefallen hat, waren die Antworten, die er jedes Mal hatte, wenn Sean Murphy ihn vor Probleme stellte. Da war ja der fünfte Frame, den Sean Murphy auf Schwarz dann ihm noch weggenommen hat. Judd Trump hatte diesen Frame so gut wie in der Tasche. Sean Murphy stahl ihm den auf Schwarz und die Antwort von Judd Trump im nächsten Frame war ein langer Einsteiger und eine 93. Dann der nächste Rückschlag im nächsten Frame, der siebte, genauso absurd. Judd Trump legt einen 67er Break vor und prompt genau dann, wenn es an einen Split geht, dann nochmal so richtig, muss er aussteigen. Sean Murphy kontert das Ganze mit einer ebenfalls 67, einer Clearance dann zu dem Zeitpunkt, waren ja nur noch 67 auf dem Tisch. Und holt sich die Respotted Black dann ebenfalls, gewinnt diesen Frame noch. Der achte Frame geht dann wieder an Judd Trump, wieder sehr taktisch geprägt. Ich glaube, das war sogar der längste Frame, jetzt mal abgesehen vom Decider. Der Achte holt sich und hat wieder eine gute Antwort parat, führt dann mit 5-3 und Sean Murphy geht voll aufs Ganze. 78 im nächsten Frame und aus seiner zweiten Chance heraus im 10. Frame ein 60er Break, mit dem er dann den Entscheidungsframe erzwungen hat. Da war bei Judd Trump dann das erste Mal auch so ein bisschen Unsicherheit zu bemerken, weil zum einen die langen Bälle nicht mehr so genau wollten und zum anderen er dann auch 2-3 ungenauere Safeties spielte. Und im Entscheidungsframe, ja, das war dann nochmal allerhöchster Güte. Die erste richtig gute Möglichkeit hatte dann Sean Murphy, der dann relativ schnell wieder aussteigen musste. Dann ging es an John Trump, der sich dann so mit einem 50er-Break und vor allem dann mit richtig guten Bällen teilweise und wieder mit diesen schönen, tollen, kleinen Kontakten dann nach und nach Rote rausholte, das Break aber nicht durchziehen konnte, weil genau dann zu dem Zeitpunkt, wo er dann den entscheidenden Split spielte und der dann nämlich etwas brachialer war, nichts liegen blieb, beziehungsweise nur eine schwere Rote auf die Mitteltasche liegen blieb, die er dann auch prompt verschossen hat. Sean Murphy nutzte die Chance nicht, weil er sich selber dann verstellte. Also bei beiden war dann jetzt so ein bisschen auch Nervosität im Spiel, weil beiden auch, glaube ich, klar war, um was es dann hier geht. Nicht nur die 100.000 Pfund, sondern auch der Einzug ins Finale, also die 100.000 Pfund mehr. Und verschoss dann eine Rote in die Ecktasche. Judge Trump holte sich dann immer mal wieder so eine Rote, bekam aber keine Stellung auf Farbe, konnte diesen Frame einfach nicht sicher machen. Und Judge Trump und Sean Murphy kam immer mal wieder dann auch so ein Stück weit ran. Es ging dann in den Kampf um die letzten zwei Roten. Und was passiert dann? Zum besten Sendezeitpunkt, das Bild fällt aus. So, also, Felix Frede kommentierte dann mutig weiter, indem er versuchte, den WST Live-Score zu analysieren, was sehr herrlich war, während man dann zum 25 Trillionsten Mal den Drohnenflug über Riyadh gesehen hat, der dann eingespielt wurde. Und man kam dann zurück ins Bild und auf einmal war Sean Murphy im Tisch, im Bild, spielte gerade in Richtung Endspiel auf die Farben. Als er, also spielte gerade die letzte Rote und die letzte Schwarze, kurz vorm Endspiel auf die Farben, und war drauf und dran, dieses Match noch zu holen. Konnte sich aber die Grüne nicht entwickeln, die in der Zwischenzeit von Judd Trump ja an die Bande gelegt worden war. Und so ging es weiter. Und das entbrannte quasi dann um jede Farbe ein taktisches Duell. Beide hatten Möglichkeiten, beide vergaben diese Möglichkeiten dann aber auch. Und letztlich war es dann Judd Trump, der grün und braun lochte, die Grüne dann aber auch nur sicher in die Tasche brachte, keine Stellung auf braun hatte, dann genial die braune über den kompletten Tisch gelocht hat, also muss man sich mal vorstellen, die weiße war unten an der Bande bei schwarz und er hat braun vom Spot gelocht in die gelbe Tasche. Genialer Ball. Weniger genial war dann, dass er sich dann dabei selber gesnookert hat auf blau. Die blaue dann zwar getroffen hat, aber wie es so schön ist in einem Decider, ihm die Weiße fiel dabei und Sean Murphy wieder mitten im Spiel war, nur noch einen Snooker brauchte. Er hat dann blau gelocht, hat versucht, den Snooker auf Pink zu erkämpfen. Das hat dann am Ende nicht geklappt. Es ging dann noch ein paar Mal hin und her. Judd Trump brauchte mehrere Anläufe, um diese letzte Pinke dann irgendwann in die Tasche zu bringen. Aber er hat es geschafft, hat diesen Frame gewonnen. Und wie gesagt, ich hätte es Sean Murphy nicht zur Last gelegt, wenn er Judd Trump da irgendwie sein Köhlen geworfen hätte. Aber er hat es nicht getan. War ein tolles Match, ein toller Decider, ein tolles Halbfinale. Beste Werbung für Snooker. Und wenn man mal den blöden Bildfehler dann noch ausklammert, dann war es auch wirklich tolle Übertragung und toller Kommentar von Herrn Breusch und Herrn Frede. Also, beste Werbung für Snooker und Judd Trump im Finale und bisschen bittere Niederlage, weil mehr drin war natürlich für Sean Murphy.
So, Judd, das Kö hier frisst du jetzt.
Richtig.
Ja, Judd Trump gegen Mark Williams im Finale des Saudi Arabia Masters und Will Snooker und die Spieler werden sich am Sonntag natürlich alle in Lobhudelei ergehen, wie toll dieses Turnier war und wie sie alle umsorgt werden und worden sind. Und der Einzige, der es wirklich komplett ernst meinen wird, das wird Mark Williams sein.
Ja, also Es ist vielleicht noch zu früh, um so ein Komplettfazit, wobei eigentlich ist es noch nicht zu früh, so ein Komplettfazit. Also es war ein spielerisch sehr gutes Turnier, ein von den Zuschauerzahlen absolut mangelhaftes Turnier. Heute gab es dann auch mehrfach irgendwie noch Probleme. Zum einen aus dem Publikum ein paar Mal, wo Marcel ein bisschen ermahnen musste, und zum anderen haben irgendwie Sean Murphy da irgendwelche Monitore gestört, die dann noch ausgeschaltet werden mussten. Da gab es ein paar Szenen. Ansonsten ist es natürlich weiterhin absolut absurd, dass hier so ein Preisgeld ausgeschüttet wird. Da muss man dringend was tun in der Bedeutung der Turniere, in der Wertigkeit für die Weltrangliste, für alles andere. Also man kann das Preisgeld ja gerne ausschütten, aber dann muss man halt überlegen, wie passt man das in der Weltrangliste an, um da nicht komplett in eine Verzerrung reinzugehen. Weil klar, der Unterschied zur Weltmeisterschaft sind immer noch die Distanzen, was ja die Woche auch immer wiederholt von den Eurosport-Kommentatoren gesagt wurde, dass das die WM im Crucible ja dann noch so ein bisschen abhebt davon. Aber das ist halt relativ irrelevant, wenn trotzdem in der Weltrangliste dann der Sieger dieses Turniers und der Weltmeister nebeneinander stehen, beziehungsweise genauso viele Punkte haben. Also das zählt dann halt irgendwo auch nicht mehr, ob ich dann da 20 Frames mehr gewinnen musste oder nicht, oder ein paar mehr sind es ja dann. Aber egal, es war ein gutes Turnier. Wir werden weitere davon sehen in den kommenden Jahren. Da bin ich mir sicher, es wird nicht das einzige bleiben. Es werden andere nachkommen. Die Antwort von China wird sicherlich auch kommen, von den chinesischen Veranstaltern. Und dann werden wir sehen, wie das weitergeht. Aber World Snooker Tour hat dringend, oder die WPBSA und World Snooker Tour haben die dringende Aufgabe, das Gerüst, die gleich... Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, das Gerüst der Tour, die Weltrangliste, die Bedeutung von Turnieren, das Ganze wieder in ein stimmiges Mittelmaß zu bringen, ohne dass das komplett in eine Richtung kippt, weil ansonsten werden wir sicherlich erleben, dass die Topspieler bei Turnieren wie dem German Masters und so weiter, wo sie ja eh schon teilweise ein bisschen träge sind mit Anmeldungen, sage ich mal, dass die komplett auslassen irgendwann, und dann werden wir auch irgendwann kein German Masters mehr haben, und das wäre schade.
Es besteht momentan eine Unwucht, und die gilt es zu beheben. Das werden wir in den nächsten Wochen natürlich nochmal häufiger als Thema haben. Judd Trump und Mark Williams bestreiten das Finale in Saudi-Arabien.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.